Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Sagen wir herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Nerds Podcast in einem Format. Und ihr denkt euch bestimmt die letzten Wochen so, wo gräbt der Jan denn seine Gäste und Gästinnen aus? Was beschäftigt den die ganze Zeit? Und heute haben wir eine weitere Folge, auch auf Feedback der letzten Folgen, wo ich einen lieben Gast dabei habe und der mich gerade eben schon darauf hingewiesen hat, dass wir selten kontrovers diskutieren und ich einfach zu nett zu meinen Gästen bin. Das werden wir heute ändern. Herzlich willkommen im Nerds Podcast, lieber Peter Mestel.
Hallo, lieber Jan. Und ab jetzt beefen wir uns, okay? Ab jetzt sind wir uns nicht mehr einig.
Wir sind nicht bei Beat the Brand, das findet irgendwo anders statt. Da war ich gestern Abend, aber dazu gleich mehr. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir haben heute ein Thema dabei. Und das reiht sich so ein bisschen in die Themen der letzten Wochen und letzten Folgen ein. Denn wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Wandel und insbesondere dem Wandel in unserem Berufsbild, in unseren Disziplinen, in unserem Skillset. Und kleiner Teaser, dieser Wandel wird dieses Jahr weitergehen. Der wird nicht einfach aufhören. Und unser heutiger Gast, der Peter, ist jemand, den kennt man aus Social-Media-Kanälen, aus Plattformen. Der ist schon ein alter Hase, sehr lange dabei, auf vielen Konferenzen dabei, gewesen in der Vergangenheit und auch dieses Jahr wieder auf einigen Konferenzen am Start. Und ich hörte, Peter, du bist auch beim AdsCamp dabei.
Ja, ich darf beim AdsCamp dabei sein und darf allerdings, bin nicht mehr so flexibel, was die Bühnen angeht. Also ich habe jetzt parallele Tracks und ich habe mir quasi die Superpower genommen, dahin zu gehen, wo ich, also man geht ja auf Konferenzen zu den Sachen, die sich nicht spannend anhören, weil Sachen, von denen man Ahnung hat, die braucht man nicht anzuhören. Aber diesmal werde ich wohl an einer Bühne sein bleiben müssen, weil ich moderiere.
Wir sprechen nicht von müssen. aber gegebenenfalls müssen sich die ein oder anderen, die gerade zuhören, mit deiner Vita beschäftigen. Was ist denn wichtig über dich zu wissen, wenn wir jetzt gleich über Social Media sprechen, Peter?
Also ich sage immer keine Jahreszahl, weil dann merkt man, wie alt man ist. Aber mein erster Kunde, den ich hatte, das war eigentlich ein Webseitenkunde, weil ich habe angefangen, Webseiten zu machen, da hatten Jahreszahlen noch eine 19 dran. Mhm. Und irgendwann meinte mein Webseitenkunde, ey, dieses Ding Facebook nervt mich, da gibt's ein neues Feature, das steht überall, das Feature heißt Facebook-Seiten, leg mal so eine Facebook-Seite für mich an. Mhm. Und danach habe ich Social Media gemacht, also so roundabout 2007, 2008 muss das gewesen sein.
Jetzt hast du ja doch ein Datum verraten.
Ja, da irgendwann sind die Facebook-Seiten gelauncht. Wenn der Kunde kam, ist ja egal. Aber ja, seitdem quasi so alles mitgemacht, was es an allen möglichen Sachen gab und Social Media gab. Und schon seit irgendwie 2014 oder 13 oder so immer auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs, sich ganz viel angehört. Und inzwischen habe ich mir überall den Status erarbeitet, dass ich moderieren darf, weil ich bin sehr unzuverlässig im vorher Slides abgeben.
Sehr geil.
Ich habe mal auf einer Konferenz, da hat dann um den Jan ein bisschen zu quälen, da hat dann irgendwann der Mensch von der Bühne gesagt, Digga, du kommst jetzt zu meiner Bühne, ich will deine Slides sehen. Da habe ich gemeint, ja, ich komme, aber ich muss sie noch bauen. Und dann habe ich eine halbe Stunde vor der Präsentation meine Slides fertig gebaut. Was nicht heißt, dass ich natürlich meinen Vortrag auch ohne Slides halten könnte, aber Slides sind ja eher so grafische Unterstützung, also keine Leseslides. Aber Konferenzhosts hassen diesen Trick. Das macht man sich nicht beliebt, aber sie mögen mich trotzdem noch die meisten und deswegen darf ich jetzt immer moderieren und das ist auch total cool.
Gut, dass wir dich dieses Jahr als Moderator gewinnen konnten. Du hast eine Expertise, die ist viel gefragt. Du bist auch aktuell bei deinen Kunden sehr häufig an dem Punkt, dass sie mit einer Problemstellung aus diesem Social Media auf dich zukommen und sagen, Peter, hast du mal eine Lösung für unser Problem? Du bist beheimatet in der Nähe von Nürnberg. Und hilfst insbesondere auch erstmal bei der Entwicklung von Strategien und Workflows und Aufbau von Team und wie müssen wir uns dem ganzen Kram überhaupt nähern. Und dich und mich verbindet, dass wir sehr häufig mit unterschiedlichen Blicken hinter die Kulissen konfrontiert werden, um dann zu sagen so, okay, was machen wir jetzt? Wie kommen wir ans Ziel? Wie holen wir hier das meiste raus?
Und warum gibt es nicht irgendeinen Instagram-Account, der einfach Hacks verrät, wie man dieses Problem jetzt löst?
Ja, aber ich weiß aus langem Gespräch mit dir, dass du kein großer Freund von Hacks Tipps und Tricks bist, die meistens irgendwie den Anschein haben, dass sie schnell funktionieren, aber auch darüber hinweg helfen, sich mal wieder mit Strategie auseinanderzusetzen, weil da macht man einfach den neuesten Hack und den Trick und hat ihn angewendet und denkt so, ja, okay, jetzt mache ich ja dieses Social Media richtig. So. Menschen, die das hauptberuflich machen, die gab es zu der Zeit, wo ich im Berufsleben war, ich glaube, auch noch nicht so wirklich, das Berufsbild. Und darum soll es ja heute gehen, des Social Media Managers oder der Social Media Managerin verändert sich massiv. Und 2025 werden sicherlich die ein oder anderen Unternehmen auch vor der Herausforderung erstmal stehen, zu sagen so, brauchen wir Social Media Managerinnen und Manager? Und Peter, wenn du Marketingverantwortlicher wärst und hast so einen Media-Mix und musst so Kanäle bespielen und so, würdest du heute Social Media Manager, Managerinnen einstellen?
Nee, auf gar keinen Fall. Das Berufsbild oder eine Berufsbezeichnung, die komplett kaputt ist. Also das ist so das Schlimmste. Also wer sich freiwillig auf eine Ausschreibung als Social Media Manager bewirbt, ist selber schuld. Mhm. Hintergrund, also ich war jetzt gerade heute Vormittag wieder bei einem Kundentermin, große Industriefirma, sechsstellige Mitarbeiterzahl, also wirklich großes Ding. Und da hast du halt die drei Social Media Manager, die da sitzen, die koordinieren 100 Ländermärkte und müssen jetzt gerade diese Ländermärkte an verschiedene Business Manager übertragen, müssen selber Anzeigen schalten, müssen Creatives erstellen, müssen Dienstleister koordinieren, müssen dann noch auf irgendwelche Marketingpläne einzahlen, Agenturen koordinieren und natürlich noch die Webseite pflegen, weil das Licht ist ja auch Webseite, Internetseite, das machen die auch noch in die Webseite in 8 Sprachen. Und das ist ja meistens egal ob im großen oder kleinen Unternehmen, bei den Social Media Managern bleiben ja quasi alle Marketingaufgaben hängen, die was mit digital sind. Gerne ist es, ich habe ja lange Jugendverbandsarbeit gemacht, dann sind die auch noch für den E-Mail-Newsletter-Verteiler zuständig oder so Scheiß. Also das ist ja so, Social Media Manager ist wirklich ein super, das ist so die Reste-Rampe aller Marketingaktivitäten. Das kommt immer zu den Social Media Managern, weil es ist ja alles Internet. Und das ist Katastrophe. Und dann kommst du, ich verstehe schon, warum Leute auch, wir hatten das ja mit diesen Hacks, warum Leute so auf diese Hacks stehen, weil sie natürlich so eine, ja, die haben ja immer so Golfplatzmetriken, auf die sie kommen. Warum Golfplatzmetrik? Der Typ, der sie bewertet, geht halt Golf spielen und mit jemand anderem, mit dem er Golf spielt, so der typische deutsche Mittelstandschef Mitte 50, und er zeigt halt seinem Kumpel auf dem Handy, da guck mal, wir haben uns, meine Firma hat jetzt auch Instagram. Und das Einzige, was die sehen, ist irgendwie die Followerzahl, die da drauf ist und vielleicht noch wie viele Posts oder so die haben. Und es ist so, die arbeiten halt alle für den Golfplatz, also für den, der Typ, der wirklich keine Ahnung hat, dem es auch scheißegal ist, aber der sagt, du, wir machen jetzt auch Instagram oder wir machen jetzt auch TikTok oder so ein Kram. Und das ist ja häufig so das Leid des Social Media Managers, und deswegen würde ich, also ich würde heute weder ausschreiben noch einstellen einen Social Media Manager, Social Media Managerinnen sind es ja meistens in Wirklichkeit.
Ich würde dazu tatsächlich noch ergänzen, die neue Metrik ist dann, dass man auf den Golfplatz fährt und sich gegenseitig die Abrufzahlen von irgendwelchen Reels zeigt oder welche Marke unter der eigenen Marke mit kommentiert hat mit irgendeinem lustigen Kommentar, wo man aber auch sagt, also ich merke mir das mit den Golfplatzmetriken. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass die ein oder andere Person zuhört, die diesen Jobtitel auf der Visitenkarte oder im LinkedIn-Profil stehen hat und sich fragt so, ja, okay, jetzt hat der Peter wahrscheinlich sehr viele richtige Dinge gesagt. Die sind ja aber häufig irgendwie nicht aus der Disziplin kommt, sondern hausgemacht aus dem Unternehmen heraus, weil man sagt, okay, das ist so ein Bereich, der ist gewachsen über die Jahre. Irgendwann war es der Praktikant, dann wurde es relevanter, dann hat der Praktikant einen Arbeitsvertrag bekommen und wurde dann Social Media Manager und kümmert sich um die Pflege, aber ne, das Thema Content-Erstellung, Reportings aufbereiten, Dienstleister steuern etc. Ist ja irgendwie sehr allumfassend. Ja, das heißt, es ist ein eher Berufsbild, was durchaus auch mit sehr viel Verantwortung einhergeht. So, weil es ist erstmal die Kommunikation nach außen. Wenn es nach hinten losgeht, bist du irgendwie an der Frontline und bist dafür verantwortlich, dass Leute sich beschweren über Produkt oder Dienstleistung und bist ja dann vielleicht sogar Kundensupport, ne? Was man ja, glaube ich, auch bei vielen Unternehmen gar nicht so unterschätzen darf. Das ganze Thema Community Management, wer antwortet den Leuten? Und
Social Media Manager ist, ich habe so viele Kunden in meinem Leben gehabt, die offiziell nur so ein B2B-Geschäft haben, also die irgendwelche Anlagen oder so Kram bauen, wo sie sagen, ja, mit den eigentlichen Nutzern oder Anwendern, bei denen das im Haus läuft oder die das irgendwie machen, haben wir nichts zu tun. Wir verkaufen quasi an die Fachhandwerker oder so ein Kram. Ja. Dann sind die immer so, ja, wir machen keinen B2C-Support, das macht der Handwerker vor Ort. wenn der Handwerker vor Ort aber halt Depp ist oder wenn es den Handwerksbetrieb, der den Scheiß eingebaut hat, vor Ort nicht mehr gibt, dann kommen die natürlich zum Kunden. Und ja, dann hat immer der Support von denen gesagt, ja, nee, du bist kein Fachhandwerker, wir beantworten deine Fragen nicht. Und dann waren die Leute verzweifelt, weil halt die blöde Anlage bei ihnen im Haus trotzdem gelaufen ist. Und dann haben sie halt immer an die Social Media Kanäle geschrieben. Und dann mussten die Leute von den Social Media Kanälen so tun, als wären sie Handwerker, und haben dann bei den Leuten, die nett waren im Support, die Fragen sich geholt und haben dann die wieder beantwortet. Also das ist ja die Realität von Social Media Managern häufig, so eine Dysfunktionalität, obwohl, und das Problem von Kommunikation ist und war ja immer noch von Marketing, es gibt halt ein Kerngeschäft, da passiert das Business, da passiert was, und dann gibt's halt so Stabsbereiche, der so kaufmännischer Scheiß und so Kram, und dann gibt's halt aber auch so Kommunikation, und Social Media war halt häufig so, es gab die Stabsstelle Marketing, da gab's dann Presse- oder Unternehmenskommunikation, und die hat einen Praktikanten und der hat Social Media gemacht. Und der Social Media Manager oder die arme Sau, die diese Social Media Stelle hatte, musste dann quasi immer ins Kerngeschäft und irgendwas Interessantes erzählen, war jung, hatte keine Ahnung von der Branche, von dem Business eigentlich, ist da irgendwie gelandet, weil halt, die ist jung, die macht Social Media.
Ja.
Und kommt aber nie ans Kerngeschäft ran, und dann guckst du die Unternehmensmarken an und denkst so, ja, ihr baut irgendwie total geile Maschinen, die irgendwie voll geiles Zeug können, und ihr braucht irgendwie 3 Tieflader, um die durch die Gegend zu machen, aber die tanzt irgendwie vor den im Büro rum mit irgendwelchen Kaffeedingern. Dann denkst du so, ja, cool, weiß ich jetzt nicht, so, wo führt es hin, warum, und aber hey, sie hat was gemacht. Das war ein Post, und auf dem Golfplatz ist so, guck mal, wir haben ein junges Mädel und jungen Typen eingestellt, die machen so Internetzeug. So, ja.
Aber lass mal an dem Punkt einhaken, weil du sagst ja, ne, generell ist es so, erstmal die Herausforderung, dass Unternehmen gar nicht klar sind im Tätigkeitsfeld. Das heißt, Social Media Manager macht eigentlich nie den gleichen Job, sondern es ist extrem stark von der Struktur des Unternehmens abhängig. Jetzt ändert sich das ja, dass zusätzlich, und das ist ja so ein bisschen der Blick nach vorne auch auf das Jahr, weitere Skills notwendig werden, weil es so ein Stück weit auch erwartet wird. Ne? Also wir kommen ja auf diese, die wenigsten Unternehmen haben ja irgendwie eine fundierte Social-Media-Strategie und hangeln sich von Trend zu Trend und Hack zu Hack und machen dann irgendwas. Und jetzt hast du halt noch die 2 Dinge, die dazukommen. Machen wir irgendwas mit AI? Ja, das ist auch irgendwie Social Media, weil TikTok und Meta und Instagram hat ja, ja, Filter, und ne, es kommt ja sehr stark aus diesem Generative AI-Thema. Das heißt, das landet auch sehr häufig beim Social Media Manager oder bei der Social Media Managerin. Und das zweite Thema, was ich halt sehe, was du gerade aufgeführt hast, das sind auf einmal die Gesichter vor der Kamera. Das heißt, du hast einen Social Media Manager, der hat sich auf ein Jobprofil beworben, Pflege, Redaktionsplanung, Koordination, und jetzt ist so, okay, Statics sind ja gar nicht so wichtig. Wir gucken uns jetzt irgendwie die Aufrufzahlen bei Instagram Reels an. Wir brauchen mehr Videocontent. Shortform-Videocontent ist irgendwie das Ding. Wir müssen es in der Sprache der Zielgruppe, aber auch in der Sprache der Plattform irgendwie nativ erzählen. Jetzt muss die Person dann auch noch vor der Kamera stehen, und dann hast du halt so ein bisschen dieses Jugendforsch-Projekt, wo keiner weiß, wo das wirklich hingeht. Aber es wird halt irgendwann mal gemacht, und also die wenigsten Firmen, die ich kenne, entscheiden sich ja dann auch wieder, es sein zu lassen, sondern sagen, okay, das ist jetzt irgendwie so unser Content-Stack, und der wird auch von den Social-Media-Managern gefüllt und sogar produziert.
Also man muss jetzt immer sagen, so grundsätzlich halte ich ja diese Menschen, die diese Social-Media-Manager-Stellen begleiten, ja, schon für sehr fähig. Also das ist auch, also auch von dem, was sie da tun, und auch von dem, wir reden ja immer davon, und das ist ja das Problem an der Stelle, und warum ich sage, die Stellenbeschreibung ist so kaputt, das sind ja alles Leute, die quasi mit in teilweise verrückt großen Institutionen mit quasi null Ressourcen trotzdem was auf die Beine stellen. Das ist ja bewundernswerte Leute alles, und ich habe, bevor ich die Agentur gegründet habe 2023, hatte ich auf LinkedIn immer stehen Head of Social Media as a Service. Ich habe ganz oft solche Teams gecoacht und weiter begleitet. Ja. Und da kommst du immer hin und sprichst mit Leuten, jungen Leuten, die keine Ahnung, so Anfang 30 sind, so 5, 6, 7 Jahre im Beruf, und so, was ich vorhin gesagt habe, ja, ich pflege die Webseite in 10 Sprachen, ich koordiniere die Märkte, ich mache auch noch den Content, die Agenturen, Ads schalte ich auch noch, und denke immer so, hey geil, wenn ich eine Agentur habe, ich will dich einstellen, weil wenn du den Pace hast, dann kann ich dich 3-mal beim Kunden verrechnen, das ist schon geil, ja, aber trotzdem musst du halt ehrlich sein, entweder die Leute machen sich kaputt, oder sie können halt mindestens 2/3 oder 75% von dem, was sie da tun, auch nur mit einem halben Arsch machen. Also das ist halt auch nicht geil, auch nicht fürs Unternehmen, das war auch, also Schutz, also die Unternehmen haben da keine geile Wertschöpfung drin, das ist nicht guter Umgang mit Ressourcen, und die Leute machen sich irgendwann auch kaputt. Deswegen glaube ich auch, dass in dem Social-Media-Bereich sehr viele, sehr junge Leute anfangen, die irgendwann einfach da rausgehen und keinen Bock mehr haben.
Mhm.
Und das merken wir ja so an der Professionalität bei Kunden. Also da sitzen dann halt immer wieder der nächste 30-Jährige, der jetzt halt 3-4 Jahre arbeitet, und alle Leute, die dann irgendwie auf einem coolen Stand waren, sagen dann irgendwann so, boah, ey, wenn das, ich sehe hier keine Änderung, ich gehe jetzt irgendwie raus und gehe jetzt doch irgendwie zu einem Marketingdienstleister oder entwickle mich da komplett raus und gehe halt in eine allgemeine PR oder sonst was Richtung.
Ja, ja, ich finde es auch ganz spannend, so generell, du hast halt schon auch eine hohe Rotation auf den Posten, ne? Also das ist schon auch meine Einschätzung. Aber du merkst ganz arg, dass diese Bereiche so jung sind, aber auch so schlecht dokumentiert und in der Zeit so dynamisch gewachsen, dass wenn du, also angenommen, du hörst uns jetzt zu und bist angehende Social Media Managerin oder Social Media Manager. Der erste Tipp ist, klares Profil, setz dich mit der Stellenausschreibung auseinander und mach klar, was ist alles deine Tätigkeit am Ende bei dem Unternehmen. Und am Anfang reinzukommen, das Schweizer Taschenmesser zu sein, ist gut, aber du musst über die Zeit eine Schärfung des Profils hinbekommen, weil sonst bist du generalistisch aufgestellt in dem Bereich und sehr häufig damit konfrontiert, einfach wieder bei Null anzufangen. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was du halt dann auch hast. Das ist extrem so über so Zyklen und Entwicklungsthemen, die sehr kurzfristig gedacht sind, getrieben. Und dementsprechend haben sich ja auch diese Teams ein Stück weit verändert, oder du setzt dann einfach einen Schwerpunkt, wenn du neu in so ein Konstrukt reinkommst. Und häufig ist es ja dann einfach dieses klassische Thema, ich erschließe halt noch einen neuen Kanal, oder ich habe auf einmal eine andere Bildsprache, oder ich bin jetzt das Gesicht vor der Kamera und wir machen jetzt nur noch Videos, ne, so, und den ganzen anderen Kram lassen wir weg, weil das hat ja dann mein Vorgänger gemacht oder jemand.
Dann kommst du ja in so ein Problem, das mag ja jetzt haben wir 2025, das mag ja 2015, 16, 17 noch okay gewesen sein, weil halt da war ja diese ganze Social Media Welt noch relativ präsig, aber spätestens mit TikTok und Content Graph und so Zeug, da hat sich das ja eh alles aufgelöst und heute ist ja eigentlich so State of the Art, naja, du führst halt eine Marke über verschiedene Distributionskanäle, also die Frage nach Kanalaufbau und keine Ahnung, was stellt sich ja gar nicht mehr. Ja. Und jetzt merken wir immer, also wie viel Druck auf diese Social Media Manager Stelle kommt, weil plötzlich bist du in einer digitalen Markenführungsposition und du wolltest doch eigentlich bloß ein paar lustige Videos machen, aber bist halt plötzlich jetzt an der Frontline, dass du quasi der, also man muss ja auch ehrlich sein, das ist ja der Klassiker der Videoproduktion. Es ist ja so deutscher Mittelstand, da kommt so ein Videoproduzent und macht so ein wirklich geiles Image-Video. Heute meistens mit Drohnenüberflug vom Firmengelände.
Klar, das normal.
8K, riesengroß, geile Musik, hat teure GEMA gekostet. Das wird einmal gezeigt auf dem wirklich großen Monitor im Vorstandsbesprechungszimmer, finden alle geil. Applaus, 30.000 Euro, gar kein Problem, legen noch 10.000 Euro drauf. Das wird auf YouTube gestellt und steht da genau, und hat nach einem Jahr genau 120 Aufrufzahlen. Und dann hast du gleichzeitig so einen kleinen Social Media Manager, der einmal durch die Halle läuft und im Jahr, das ist die neue Maschine, auf dem Tieflader ein Reel macht und plötzlich hat dieses Reel 500.000 Aufrufe, weil es halt einfach geiles Licht war oder keine Ahnung, weil es halt irgendwie durchgestochen ist, weil es irgendwie funktioniert hat. Und aber die Wertschätzung für dieses sehr aufwendig und von der Vorstandsassistentin koordinierte YouTube-Video, was ein CPM von 10.000 Euro hat, keine Ahnung, aber was total lächerlich ist, die ist sehr hoch, aber für die Arbeit, die ja wirklich da in die Marke geht, auch markenprägend ist, auch natürlich die Social-Media-Leute, da ist ja auch Frequenz dahinter und so weiter, die ist halt überhaupt nicht da und das Verständnis muss sich halt ändern. Ja. Und gleichzeitig, aber das ist ja das Problem, was du immer als Stabstelle hast, also wenn die Empfehlung ist ja eigentlich für alle Social Media Menschen, hey, das Social Media Zeug, in dem du arbeitest, die meisten Organisationen haben ja keine Ahnung von Social Media. Das heißt, du musst wirklich nicht den neuesten Hack und Trick, was kannst du für dich machen, wenn du Bock hast, aber die wenigsten der Leute in deinem Unternehmen werden jetzt über den neuesten Cut-Technik oder Color-Grading oder so ein Kram, wenn sich irgendwie dafür interessieren. Also auch, wenn jetzt das ganze KI-Zeug mit Edits und so ein Kram kommt, 90% der Leute, die das Zeug sehen in deiner Firma, können überhaupt nicht beurteilen, ob es jetzt cooler Scheiß oder nicht, wenn sie die Veränderung überhaupt wahrnehmen, also überhaupt wahrnehmen, dass du das Änderung machst. Du musst aber inhaltlich immer ins Kerngeschäft rein.
An dieser Stelle eine wichtige Frage an dich. Wenn ChatGPT alles weiß und du bei YouTube alles nachsehen kannst, Hacks, Tipps und Tricks. Wie schaffst du es dann trotzdem, dich so abzusetzen, dass du weiterhin der relevante Faktor im Paid Social Ads Game bist? Und genau diese Frage stellen sich ganz, ganz viele Menschen. 2025 wird es darauf ankommen zu verstehen, welche Skills benötige ich, damit ich nicht auf der Stelle stehen bleibe und weiterhin eine relevante Rolle im Schalten, im Erstellen, im Aussteuern und im Planen von Kampagnen bin. auf dem Adscamp 2025 am 15.09. werden all diese Fragen beantwortet. Du triffst relevante Menschen aus der sogenannten Szene. Du hast die Top-Expertinnen und Experten zu dem Thema auf der Bühne vor Ort greifbar, kannst sie direkt auch mit deinen Fragen konfrontieren und triffst ganz viele Gleichgesinnte, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie du selber. Also hol dir jetzt dein Ticket auf adscamp.de und sei dabei am 15.09. in Köln. Aber es ist halt die große Herausforderung, da müssen wir einen kurzen Sprung zurück machen, weil du hast was ganz Wichtiges gesagt. Letztlich, ne, diese Wertschätzung für das Video, das Drohnenvideo, das hat jeder guckt sich das an und sagt, hochwertig, hat viel Geld gekostet, deswegen muss es ja auch gut sein, sonst hätten wir das Geld ja nicht investiert. Ne? Dann hast du die selbstproduzierten Behind the Scenes, ich gehe durch die Produktionsvideos, habe einen hohen Output und auf einmal eine andere Distributionslogik, weil ich spreche eine andere Sprache, ich habe eine andere Zielgruppenansprache generell, ich habe irgendwie eine andere Optik, ich habe auch eine höhere Taktung und Frequenz. Und dann hast du eben was angesagt, ne, hier, das Video hat einen CPM von 10.000 Euro. Und das ist nicht unrealistisch, ne? Ich kenne diese Cases auch. Aber wenn jetzt die Leute uns zuhören und sagen, ey, ich bin Social Media Manager oder Managerin und ich bin genau in diesen Konflikten ein Stück weit beheimatet, heißt es erstmal, ich muss mich selber vergewissern, wo bin ich gerade, weil das ist am Ende nicht, ne, ich bin in irgendeiner Rolle, sondern es ist halt irgendwie eine sich verändernde Kultur in einem Unternehmen, so immer noch, ja, getrieben sehr stark durch digital, das heißt, du bist Bestandteil davon und die Hauptaufgabe von dir als Social Media Manager oder Managerin muss es ja sein, diese Ableitung in diese Übersetzung der Wertigkeit zu machen, dass du dann sagst, ne, also jetzt, ich, keine Ahnung, ob du Kunden hast, aber ich sehe keinen Kunden, der die Produktionskosten von organischen Assets gegen einen organischen CPM rechnet und sagt, lohnt sich das überhaupt, was wir hier machen? Scheißegal, wie viele Views das sind oder Follower oder so, das sind alles Vanity-Metriken, interessiert kein Mensch da draußen. Wenn du es vergleichst, was kostet uns mit einem Asset organisch x 100.000 Menschen zu erreichen? Und dann bist du ja eine Ableitung. Das macht kaum ein Social Media Manager. Und ich glaube, 2025 ist das so einer der Kernskills, wo du sagst, wie belegst du deine Wertigkeit und setzt sie ins Verhältnis zu anderen Maßnahmen?
Du musst deinen Job nicht gegenüber einem CMO rechtfertigen können, du musst deinen Job immer gegenüber einem CFO rechtfertigen können. Was ist die Wertschöpfung von dem, was du gemacht hast?
Genau, richtig. Genau.
Und so. Das ist auch die Herausforderung heutzutage für jeden Dienstleister, für jede Agentur. Ich muss jetzt, ihr seid im Performance-Bereich viel stärker unterwegs, das heißt, ihr habt irgendwie, das ist noch greifbarer, Return on Invest und so weiter und so weiter. Das, was ich ja mache, ist ja viel Awareness, Technologiekommunikation, Marken aufbauen, Marken führen. Da kann ja keiner sagen, das, was wir machen, hat jetzt, verkauft jetzt irgendwas. Vollkommen okay. Wir machen gerade viele Messen. Natürlich werden nicht mehr Tickets verkauft, weil wir die Messekommunikation machen, aber wir versuchen gerade so eine Wertschöpfung aufzubauen in Richtung der Aussteller. Aber das hat jetzt wir haben keinen nachweisbaren Impact, weil die auch nicht genug Geld ausgeben für die Distribution, also für Ads, um dann nachweisbaren Impact zu machen, aber anderes Thema. Aber trotzdem ist ja unser Ziel und auch unser, weil wir die Strategien schreiben, ist gerade immer unser Ziel, wie kriegen wir eine Wertschöpfung aus den Social Media Kanälen raus? Wie kriegen wir das hin, das zu machen? Und darum geht's ja eigentlich. Und das ist natürlich auch manchmal schwierig, aber das kriegst du, und jetzt mal wieder bei diesem Stab und Kerngeschäft, das kriegst du halt auch nicht hin, wenn du halt immer in dieser, und klassische Unternehmenskommunikation war halt immer reaktiv. Es gab irgendjemanden im Unternehmen, der hat vielleicht mal ein paar Texte geschrieben für die Webseite oder irgendwie mal die Vita angepasst vom Executive Board. Aber die waren immer sehr reaktiv. Solange nichts passiert ist, hat der Unternehmenssprecher häufig einen coolen Job gehabt. Und ansonsten war er halt die Telefonnummer von der Presse. Und die Social Media Leute, da hat sich halt genau geändert. Die warten halt nicht drauf, was passiert, sondern die gehen halt raus und senden auch und schicken auch Botschaften raus und machen das. Werden aber gleichzeitig gesteuert, häufig von Stellen, die eigentlich darauf warten, dass was passiert. Und dann kommt nochmal der Punkt, auch das kann natürlich eine Strategie sein. Die Vertriebler wollen sich, also da, wo halt auch eine Wertschöpfung ist, die da rausgehen, die wollen sich halt häufig von den Leuten, die inhaltlich keine Ahnung haben, auch nichts sagen lassen. Also du kannst der beste LinkedIn-Experte bei dir im Unternehmen sein, aber der Vertriebler, der seit 20 Jahren auf der Messe steht und Zeug macht, der lässt sich halt von dir nichts sagen, weil läuft ja. Ja. Das ist ja auch so ein Problem. Also auch da immer der Appell. Das ist so wie die LinkedIn-Sachen früher den HR-Leuten gehört haben. Das war eigentlich auch ganz geil. Das war zwar auch nervig. Früher war ja immer das Problem, wir wollen LinkedIn machen, aber HR rückt das Passwort nicht raus. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen normalisiert im Laufe der Zeit. Jetzt liegt
das Passwort beim Vertrieb.
Ja, genau. Aber jetzt ist ja das Spannende auch nochmal in Richtung, wo können wir denn wirklich auch vertriebliche Botschaften setzen? Wo können wir das ergänzen? Und das ist ja auch so ein Tipp, Social Media Manager. Wenn du überlegst, was du übers Jahr machst, die meisten Unternehmen haben ja eine Saisonalität. Du musst ja auch ein Verständnis entwickeln für dein Unternehmen. Wann sind die Messen? Wann sind typischerweise die, frag doch mal die Vertriebsleute, wann die Urlaub machen. In der Zeit ist auch ein bisschen egal, was du in Social Media machst. Aber wenn die Vertriebsleute rausgehen oder sich auf eine Messe vorbereiten und Zeug machen, dann machen die ja Content für die Messe. Die schreiben die Texte für den Messestand. Die überlegen sich, was legen wir da aus? Was machen wir nochmal als Landingpages? Da kannst du Content Sourcing machen intern. Das ist geil. Aber da kommst du halt wieder ans Kerngeschäft. Und das funktioniert total gut. Jetzt gehen wir in Richtung LinkedIn. Das ist noch ganz spannend, dass jetzt auch wieder die Message-Ads und das ganze Zeug kommt, weil da kannst du ja plötzlich als Absender die Vertriebler nehmen und dann können die auch sagen, oh, der Lead gehört mir und dann haben die auch Spaß dran und dann sind wir wieder in dem Thema Wertschöpfung drin als Social Media.
Oder du erzählst halt den Vertrieblern dann am Ende auch, dass sie halt auf ihren Golfplatz gehen können und den Vertrieblerinnen und sagen können, guck mal hier, ich bin eine Personenmarke auf der Plattform, weil mein Arbeitgeber, der hat mich da supportet und ich habe da richtig Reichweite und Relevanz. Das heißt aber, du würdest tatsächlich bei den Themen, die du jetzt angestoßen hast, erstmal sagen, hey, wenn ich als Social Media Managerin gerade irgendwie ganz viele Themen abdecken muss, ist trotzdem die größte Aufgabe für 25 erstmal zu gucken, wo entsteht Wertschöpfung und wie kann ich meinen Part da irgendwie belegbar machen. Das heißt, es fängt wahrscheinlich erstmal mit einem Zahlenverständnis an und zu sagen, so wie kann ich Richtung Kerngeschäft, da wo Geld generiert wird, Umsatz generiert wird, aufzeigen, dass ich in irgendeiner Weise einen Impact habe. Glaubst du, dass sich da viele einfach so selbst den Gefallen tun und sagen, ah, ich mache ja digital und das ist ja alles irgendwie Upper Funnel und Awareness und gar nicht messbar?
Also ich glaube, nicht bewusst das Unternehmen, die Umgebung verlangt halt nicht von ihnen. Also du hast ja, wenn wir Social Media Strategien machen, dann frage ich ja immer so, was machen wir denn gerade? Also weil dann sitzt du immer da mit den Firmen und dann kommen die ja mit so globalen Fragen. Und dann ist immer so, also pass mal auf, geil, lass uns mal alle Fragen sammeln, dann lass uns bitte mal drei Haufen bilden. Was ist Social Media Strategie? Was ist eine Marketingstrategie? Und was ist Unternehmensstrategie? Und dann bin ich Dienstleister, der einen Auftrag hatte, Social Media Strategie zu machen mit den Social Media Managern. Und dann frage ich aber, ja, gut, aber was ist denn die Unternehmensstrategie? Wo wollt ihr hin? Was ist eure Idee? Was ist auch die Produktentwicklung? Welche Märkte wollt ihr erschließen und so weiter? Und dann habe ich doch keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Woher soll ich das wissen? Ich so, ja, Digga, was soll denn das dann? Also, was ist denn das? Und das ist ja das Problem, dass ja häufig die Unternehmen, also gerade wenn du so jetzt in dem B2B-Bereich, wo wir unterwegs sind, was da so viel Technologie ist, da sind die Zyklen auch so lang. Ja. Ich will ja nicht sagen, dass die das nicht sogar haben und dass die auch in Richtung, die haben auch alle Forschung und Entwicklung und so weiter und manchmal sind die ja auch erstaunlich, wir haben halt seit 30 Jahren das gleiche Produkt, das gibt es halt schon immer. Ja, passt schon, das ist ja auch okay. Aber trotzdem da reinzugehen und halt das einzufordern. Auf der anderen Seite, wenn ich diese Dreiteilung habe, kann ich natürlich auch sagen, so hey, pass mal auf, am Schluss ist die Aufgabe von einem Social Media Manager eine Abgrenzung und eine Fokussierung. Also bleiben wir mal vielleicht da. Weil ich fand es total spannend, hier bei uns in Erlangen oben sitzt ja Siemens Healthineers und die haben, also nur noch die Healthineers, nicht mehr Siemens inzwischen, aber und die haben vor 2 Jahren eine Stellenausschreibung gemacht, Inhouse Content Creator. Da gehe ich mit. Ganz klar, wir brauchen jemanden, der Inhouse sich vor die Kamera stellt und unsere Themen erklärt, in Online-Format bringt, also ein Hochformat bringt, in Bilder bringt, sich auch den Content ausdenkt, da vielleicht mal was baut, was macht, auf Leute zugeht, auch ein Verständnis für die Themen entwickelt. Zweite Sache ist immer so der Data Analyst hört sich natürlich immer groß an, aber jemand, der halt einfach mal auch im Online-Marketing-Manager, also das Zeug überblickt und auch eine holistische Sicht hat. Also nicht nur guckt, was hat denn jetzt der LinkedIn-Post vom CEO gehabt oder keine Ahnung was, sondern sagt so, ja, wäre schon gut, auch mal ein Verständnis zu entwickeln, wo macht's auch Sinn, Paid Media auszugeben. Also ist Google wirklich das oder ist es dann doch eher LinkedIn oder vielleicht haben wir B2B ein bisschen zu eng gedacht und vielleicht sind ja B2B-Menschen doch erstaunlicherweise auch auf Meta unterwegs. Man kann sie da erreichen oder
verrückt.
Ja, total verrückt. Das ist so Menschen nach Feierabend gehen auf Meta, weil beruflich sind sie den ganzen Tag auf LinkedIn. Hä, was?
Nein, die sind nicht beruflich auf Meta. also die schalten um 17:30 Uhr, schaltet der Kopf Beruf aus und dann ist privat an.
Ja, das ist, und das dann macht auch die Strategien viel einfacher, weil die beruflichen Dinge habe ich auf LinkedIn spielen und die coolen Sachen mache ich dann auf Meta. Ja, das ist ganz schön. Ja,
man muss komplizierte Dinge nur einfach erklären, dass die Menschen, die selber keine andere Meinung im Raum haben, sich bestätigt fühlen.
Ich halte das nicht für eine nachhaltige Strategie, aber ja. Irgendwann ist dann auch gut mit der einfachen Machung. Aber dieses Abgrenzen, sich einmal zu überlegen, welchen Hut habe ich denn eigentlich auf? Also bin ich eher auf der Creator-Seite? Ist es das? Bin ich tatsächlich auf so einer Strategie- und Management-Ebene? Mhm. Oder bin ich auf der anderen Seite auch eher so in diesen Distributions-Datenanalyse-Ding? Also das sind ja so die Bereiche, die ich eigentlich habe.
Ja.
Und dann aber auch halt sich da zu fokussieren und zu sagen, ich will mich da weiterentwickeln, dann auch mit der Führungskraft zu sprechen und zu sagen, so, pass mal auf, ihr wollt immer komplexeste Reportings von uns haben. Ich schreibe mir die Sachen gerade jeden Monat 3 Tage lang aus der Handy-App auf einen Zettel, übertrage sie dann in Excel, um sie auszurechnen und dann tippe ich sie in PowerPoint rein. Da kann man was optimieren. Da kann man wirklich, wirklich sehr einfach, sehr simpel was optimieren, wenn das der Prozess ist. Aber dann einfach zu sagen, okay, wo brennt's denn gerade, was frisst mich denn gerade auf und was schiebe ich auch einfach weg?
Ich glaube tatsächlich, so diese Datenanalystenrolle einzunehmen und einfach mal so Produktionskosten und Reichweitenwerte gegenüberzustellen, ja, so einen holistischen Blick zu haben und dann auch zu sagen, so, ey, was sind so die 2, 3 Metriken, die wir bewegen wollen, die aussagekräftig sind, in Richtung Unternehmenswert, Unternehmensziel oder Marketingziel. Ja. Aber dieses, was du ja gerade beschreibst, ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen und auch bei vielen Leuten, die uns jetzt gerade zuhören, Tagesgeschäft, dass am Ende einfach irgendjemand mal gesagt hat, wir müssen ein Reporting machen, weil sonst denken die ja, wir machen den ganzen Tag nichts. Und dann werden irgendwie 2 Millionen PowerPoint-Sheets mit irgendwelchen Zahlen in ein Verhältnis gesetzt, was überhaupt nichts aussagt, was zu so einer Betriebsblindheit führt. Und ich glaube, 2025 sind die erfolgreich, die einfach sagen, ich nehme diesen ganzen Daten, ich kann mich am Ende wirklich unendlich viel Zeit mit Datenpunkten auseinandersetzen. Das Problem ist nur, keiner weiß, ob diese Datenpunkte irgendwie relevant sind, ja, im Kontext zu, ist das Ziel unseres Unternehmens? Ist das unser Marketingziel? Und welche Aussage hat denn eine Verweildauer auf ein Video durchschnittlich für unser Marketingziel? Das ist ja jetzt gerade gibt's ja die Diskussion, ich weiß nicht, ne, auch so, das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Skill, den erfolgreiche Menschen haben, die im Social Media dann 2025 diese ganzen Störfeuer und diese Gespräche von Menschen irgendwie mal wegzufiltern, die einfach jetzt gerade eine Geschichte erzählen.
Das ist alle so, Social Media, ja, so, das ist gerade die ganze Welt, aber Social Media Manager, also das ist, da gebe ich dir recht, Social Media Manager können extrem gut viele Informationen verarbeiten und einfach wegfiltern. Die haben so ihren Algorithmus im Kopf, nein, alles weg.
Nein, aber das musst du, also ganz ehrlich, es gibt gerade Diskussionen über, wie relevant ist denn Reichweite? Also ne, der nächste Skill, über den wir gleich sprechen müssen, ist halt das Thema, okay, ich muss halt auch noch paid irgendwie auf dem Schirm haben, damit ich halt überhaupt gesehen werde. So, aber das Ding ist ja, gesehen werden ist erstmal Reichweite. Jetzt gerade ist so dieses so, nee, wir brauchen aber qualitative Reichweite und Reichweite ist ja mehr wert, wenn die Leute sich, wenn weniger Menschen sich länger mit unseren Videos beschäftigen. Wo du sagst, das ist einfach am Ende Statistik, dass das halt Quatsch ist. Aber das ist ja nicht, wenn du aus der Kommunikation kommst und Kommunikation gelernt hast und jetzt bei Social Media mit Daten, Ableitung, Performance-Marketing und Co. konfrontiert wird, dann folgst du ja irgendwo diesen ganzen Meinungen, die da draußen herrschen, weil die laut trommeln, sind erstmal die recht haben. Das ist gerade ein sehr großes Problem, ne, generell, aber ich glaube 2025...
Das ist doch der... Also ich mache jetzt schon so lange Instagram und wie viele von den ganzen Instagram-Hack-Gurus und keine Ahnung habe ich kommen und gehen sehen und ich habe mal aus Scheiß ein Projekt gemacht, da habe ich 100 Tage lang immer einen Instagram-Tipp geschrieben und das war wirklich Pain in the Ass, das mache ich nie wieder so einen Scheiß.
Dafür gibt es jetzt ChatGPT, Peter.
Ja, ne, also meine Idee war ja das war quasi the same picture of PMSL every day, den gibt es nicht mehr, den Account, und dann quasi immer das gleiche Bild, aber so die 2700 Zeichen, die du in Caption hast, auch ausnutzen für den Instagram-Hack. Und irgendwann raffst du, also irgendwann hast du natürlich die ganzen Hack-Accounts, den ganzen Blog und so weiter durch, dann bist du irgendwann bei irgendwelchen Indern, die irgendwelches Zeug rausgefunden haben in Instagram, das bei uns gar nicht gibt, was auch ganz spannend ist. Aber auf jeden Fall stellst du irgendwann fest, es gibt halt immer, das wechselt immer, aber es gibt meistens in den USA so eine Handvoll Accounts, die beschäftigen sich wirklich inhaltlich mit den Sachen. Und dann gibt es immer so eine Welle für jeden Hack und für jeden Cut und für jedes Trendding, das und so weiter kommt in dem Bereich. Und dann hast du irgendwann diese ganzen Kleinen, die so Einzelcoachings machen, die so 10 Einzelcoaching-Kunden haben und davon leben. Und die machen das dann 3 bis 4 Wochen später. Wenn sie gut sind, 2 Wochen später. Aber das ist quasi immer, irgendwann hast du so, irgendwann siehst du diese Struktur.
Die Wertschöpfungskette so.
Voll geil. Ist einfach so, da kommt die nächste Sau. Okay, vorbei. Das ist voll gut. Irgendwann verstehst du auch. Und dann landen die Sachen auch irgendwann in den großen Blogs und so weiter. Das ist das, warum ich diese Hacks so langweilig finde, weil die ja alle nur voneinander abschreiben. Und auch immer, also das ist ja eine Industrie oder ein Storytelling, das darauf beruht, dass halt der nächste Effekt, der nächste Hack, das nächste Ding kommt. Aber da ist ja keine Kreation drin, sondern es ist ja einfach eine Verwertung. Genau.
Ja, und tatsächlich bei der Wirkung, also der Hack ist umsetzbar und das ist ja wie ein Zaubertrick. Der verpufft halt ab dem Moment, wo du, also du hast ihn gesehen, du versuchst ihn dann nachzumachen.
Schöne englische Phrase, One-Trick-Pony, aber davon halt eine ganze Herde.
Das ist so. Ja, aber das Ding ist halt, keiner dieser Hacks hat irgendwie nachweislich langfristig einen Effekt auf irgendeine Marktmetrik, Abverkaufsmetrik oder sonst irgendwas.
Und jetzt mal kurz das Metriken, was du gesagt hast, vielleicht nochmal, wir haben jetzt es immer größer gemacht und Ableitung und so weiter. Tatsächlich, was meine Empfehlung an der Sache ist, immer so, sucht euch ein kleines Metrikset, 5, vielleicht maximal 1 Dutzend an Metriken und verfolgt die einfach mal über eine Zeit und lasst euch da auch nicht verrückt machen und guckt einfach mal, ob ihr eine Korrelation findet zwischen, ihr probiert mal mehrere Posts hintereinander, ihr probiert mal nur Reels, ihr ändert mal den Mix, also formuliert einen Test und guckt, ob das, was ihr anders macht, eine Veränderung bringt und ob ihr diese Veränderung reproduzieren könnt. Mehr ist es nicht. Das ist ganz simpel, ganz einfach. Nulllinie, Test, Veränderung, Test, Veränderung wieder gleich. Okay, cool. Ich weiß, habe verstanden, wie die Mechanik funktioniert. Und das ist ja die Schwierigkeit bei an diesem Social Media Manager Position, das Verständnis dafür zu entwickeln, dass du 1 Million Anforderungen von außen hast. Ich muss jetzt wieder, keine Ahnung was, intern diffuseste Anforderungen der Welt. Ja. Unsere Abteilung hat auch noch Bilder, die auf LinkedIn müssen. So. Ja, aber eure Bilder sind mit einem 1998er Handy und 340 Pixel Auflösung gemacht. Da ist auch nichts. Ich muss es groß skalieren, damit es überhaupt postbar ist. Das funktioniert nicht, das Bild. Ja, aber wir müssen auch auf LinkedIn. Ja, dann scheiß drauf, dann nimm's halt. Ja. Und dann kommst du, wie gesagt, noch in dieses Paid-Thema. Auch da vielleicht.
Das Thema da ist ja, also du hast ja jetzt gerade gesagt, fokussiert euch auf 5 Metriken. Da darf man auch mal 3, 4 Nächte drüber schlafen und nicht direkt irgendwie zu der naheliegendsten Metrik greifen. Ne, weil es ist ja, du hast ja eben gesagt, hier Shiny Objects, Golfplatzmetriken. Es wird ja ganz, ganz viel Arbeit und Zeit investiert, um Metriken zu beeinflussen, die plattformnativ sind, Engagementraten, Followerzahlen, was weiß ich, so. Und daran wird man dann gemessen, wo man sagt, so, das wie, also, sag mir mal, was viele Follower mit deinem Geschäft zu tun haben.
Ja, auch heutzutage vor allem, das ist ja so.
Ist belegt, hat gar keinen Einfluss, hatte keinen, wie viele Millionen Unternehmen verballert haben, um viel Follower aufzubauen. Das ist unfassbar. Aber letztlich, ne, man muss sich halt diese Metriken gezielt auch raussuchen, um zu sagen, okay, wie kann ich auch eine Vergleichbarkeit zu anderen Plattformen und Maßnahmen, Mediamix und Co. Herstellen? Wie kann ich in eine betriebswirtschaftliche Analyse gehen? Und dann kommt man nämlich ganz schnell an den Punkt, dass man sagt, es wäre viel sinnvoller, viel weniger Inhalt irgendwie zu produzieren, weil Inhalte erstellen ist teuer. Ja, ich mache irgendwie ein festes Set an Inhalten, Formaten, die kann ich durchproduzieren, die kann ich anpassen auf Plattform, Ausspielungswege und dann bin ich im Bereich Paid. So, und dann muss ich 2025, wenn ich das noch nicht auf meiner Platte habe, dann muss ich ganz schnell dafür sorgen, dass ich verstehe, wie funktioniert bezahlte Distribution auf den Plattformen, weil letztlich sonst könnt, also die Content-Erstellungskosten zu dem, was man organisch an Reichweite da reinholt, die stehen einfach in keinem Verhältnis. Wenn man sich das mal bewusst macht, dann wird man
relativ... Eine kurze Argumentationshilfe für euch alle, die ihr hier zuhört, die ihr draußen mit eurem Marketingleiter sprecht. Wenn die das schon sehr lange machen, dann fragt sie doch mal, ob sie Flyer drucken lassen würden oder Plakate oder irgendwas. Und wenn diese Plakate aus der Druckerei kommen, ob sie sie dann einfach liegen lassen würden. Ja. Oder ob sie nicht, wenn sie diese gedruckten Sachen da haben oder Werbemittel oder keine Ahnung, jemanden losschicken würden, der diese Plakate aufhängt. Und es kostet Geld, diese Plakate aufzuhängen, damit die gesehen werden. Und wenn du heutzutage Social Media machst, ohne Paid Media Distribution hinten raus, dann ist es so, als würdest du viel Geld ausgeben, um sehr schöne Plakate drucken zu lassen. Und die würdest du in der Poststelle einfach liegen lassen.
Ja.
Es kostet ja, die richtig Geld, da kein Penny drauf zu legen.
Also die genau, es kostet Geld. Und das ist nämlich das Thema. Also jetzt sind wir an einem Bereich, wo wir sagen, ey, 2025 haben wir halt bei den Skills, ne, das wird, also ich glaube, Fokussierung, klare Abgrenzung, es kommen Skills dazu. Und dieses, wie ist mein Wirkungsbereich, das wird halt eine der zentralen Fragen sein. Und viele Unternehmen haben ja jetzt den Punkt, ja, Budget bleibt so wie letztes Jahr oder weniger oder wir wissen es nicht oder wir machen jetzt sowas wie ein agiles Pitching gegen Budget irgendwie unterjährig, so, du verdrehst schon die Augen, aber ist ja so ein Thema, ne? Wo man dann sagt, okay, wie verargumentiert man denn Paid, weil aktuell ist ja häufig das Thema Organic Social sehr kostenlos, dass die Content Pieces dahinter Kohle kosten, dass die Leute Kohle kosten, die Content Pieces produzieren und distribuieren, das findet da ja nicht in der Regel irgendwie Betrachtung, sind ja sogenannte EDA-Kosten, ne, so. Ja. So. Wie komme ich denn jetzt an den Punkt, dass ich diese Kosten für die Distribution noch irgendwie verargumentiere?
Also es gibt ja so auch schon auf diversesten Konferenzen gesehen, es gibt ja immer diese CPM-Rechnung, dass du sagst, so wenn du mal die Gesamtkosten machst, also auch ein, selbst wenn du einen Inhouse-Creator hast, auch der kostet ja Geld, also dem kannst du ja einen kalkulatorischen Stundensatz geben. Ganz einfach, der sagst du, keine Ahnung, weiß gar nicht, dann sagst du, du gibst ihm 10 Euro Stundensatz, meinetwegen, ist zu wenig, sag mal 100 Euro Stundensatz.
Nein, mit, sagen wir mal 125 mit so.
Ja, 100 ist einfacher zu rechnen für meine Beispielrechnung.
Ja, okay, 100.
Bei den 100. 100 Euro Stundensatz, 8 Stunden am Tag, 800 Euro, dann braucht der mit Recherche, mit Leute raussuchen, mit Zeugchen packen, mit Cutten und so weiter, keine Ahnung, 2000 Euro für das Video. Dann hast du Kosten von 1600 Euro, kalkulatorische Kosten von 1600 Euro für das Video. Über Know-how und so ein Scheiß und Hardware reden wir noch gar nicht, aber du hast einfach kalkulatorisch 1600 Euro Kosten gehabt. Jetzt stellst du das Ding irgendwo postest das Ding einfach organisch, machst nichts dazu, dann kommst du halt bei CPMs raus, die schnell dreistellig sind, weil du halt so eine Gesamtkostenrechnung machst. Und jetzt sagst du, okay, ich habe eh 1600 Euro Kosten gehabt und jetzt legst du, jetzt machen wir ganz einfach, du bist nur in Deutschland, du bist jetzt nur irgendwie relativ gezielte Zielgruppe und jetzt legst du mal auf das eine Video einfach noch 400 Euro drauf. Ja, dann kostet das ganze Video plötzlich 2000 Euro, aber plötzlich kommst du auf einen CPM, der ist halt zweistellig oder sogar einstellig, wenn du es vernünftig gemacht hast.
Ja.
Und das ist ja genau die Rechnung, zu der du hin musst. Also was ist denn der Impact von der Arbeit, den ich habe? Und der lässt sich halt in klassischen Werberechnungen tatsächlich einfach in der TKP, CPM ausrechnen. Und das ist ja genau das, wo du eigentlich hin musst.
Ganz genau.
Immer ein bisschen aufpassen, der CPM auf einem LinkedIn zu einem Google Search Ads oder keine Ahnung was, das würde jetzt immer nebeneinander stellen, aber so als grundlegende Überlegung, also die grundlegende Botschaft ist dieses, es sind eh Kosten da für die Content-Produktion. Content materialisiert sich nicht von selber und KI-Zeiten gleich zweimal nicht. Das ist
ja
gar nicht so.
Ja,
und sondern der kostet halt Geld und dem musst du einen Wert geben.
Und die Unternehmen, die nicht, also Punkt, zu 100% unterschrieben und auch schon mehrfach in irgendwelchen CMO-Runden irgendwie an die Wand gepinselt. Ja. Aktuell immer noch die Aufgabe von Social-Media-Managern in der Regel und nicht irgendwie von, keine Ahnung, es gibt irgendwie eine Paid-Expertise bei uns und das, ja, den Google-Menschen das rechnen zu lassen, würde ich an der Stelle, weil das ist Pull-Marketing, ich würde bei Push-Marketing-Kanälen bleiben. Aber das irgendwie mal aufzumalen, das ist schon ein Thema und dann noch den Zeitfaktor damit einzurechnen, weil du hast halt Content-Pieces, die haben eine Halbwertszeit organisch von wenigen Tagen bis Stunden.
Ja.
Das heißt, würdest du diese ganzen Plakate drucken und in die Druckerei legen, im Bewusstsein, nach 24 Stunden liegen die da nicht mehr, also der ganze Publikumsverkehr, der da vorbei wird, der sieht die nicht mehr, weil daneben liegen die nächsten drauf. Das heißt, du musst ja irgendwie gucken, dass dieser Content, der halt eine Wertigkeit hat, länger sichtbar ist. Und auch dieses Thema, warum muss ich immer neu erstellen? Also wir sehen das bei uns im Ads-Bereich. Ne? Also ich muss erstmal gucken, wie kriege ich das abgeleitet? Dann kann man noch über Studien sprechen, Belegbarkeit, Richtung Werbewirkung, was passiert bei den Leuten im Kopf? Aber dieses permanente, ich muss neu Content erstellen.
Nicht jeder Posting-Slot in deinem Redaktionsplan bedeutet ein neues Content-Asset. Auch eine
ganz
wichtige Regel, ja. Ganz wichtig. Content Repurposing, auch in so einer Page-Strategie. Also selbst wenn ich jetzt sage, hey, meine Firma tut sich total schwer, eine laufende Paid-Bespielung zu machen, dann post den Quatsch halt trotzdem organisch, also den Quatsch, deine Inhalte trotzdem organisch und dann mach halt immer am Ende des Monats eine Woche alle Posts on Blog, eine Kampagne und dann gib ihm, um da zumindest noch Reichweite rauszukriegen. Das reicht dann, dann hast du halt einen Werbedruck, der ist nur eine Woche. Das ist jetzt nicht die geilste Strategie der Welt, ist auch shit, aber du hast halt wenigstens nicht 2 Euro. Also ich habe Kunden gehabt.
Jetzt ein bisschen anders machen, aber ich finde den Ansatz nicht so verkehrt.
Ja, also zum Erklären reicht er jetzt. Ich würde den auch nicht so machen. Aber wenn es jetzt so gar nichts geht und ich überhaupt mal und auch eine Wirksamkeit nachweisen muss, ist das schon eine sehr hemdsärmliche Strategie. Aber ich habe ja Kunden gehabt, die haben gesagt so, hey, pass auf, globale Marke, riesengroß, wir haben jetzt 80.000 Euro Mediabudget, schalt es. Ja, okay. Ja, auf welche Länder? Alle. Okay. 80.000 durch 140 Länder. Ja, macht die 60 wichtigsten Länder. Ja, okay. 80.000 durch 60 Länder sind wir noch beim Taui pro Land. Ja, und über welchen Zeitraum? Ja, das ganze Jahr. Ja, Dinger, ich schalte jetzt auf ein Land wie Indien für 37 Cent pro Tag irgendein Video, was ihr irgendwann produziert habt, das lasse ich das ganze Jahr durchlaufen. Was soll denn das für eine Strategie sein?
Das ist das Level, über das wir häufig reden. Das Spannende ist ja, dass man dann denkt, oh, das ist viel, weil wir das zum ersten Mal machen. Und dann guckt man sich an, naja, Out of Home und Digital Out of Home und so, die kosten mit dem CPM und das ist viel teurer. Und so. Aber das Ding ist ja, die verargumentieren ja nicht nur ihren Preis auf Basis ihrer uns gibt es oder wir haben jetzt ein Monopol, sondern die haben ja vielleicht eine historisch länger belegbare Werbewirkung auch schon im Markt erzielt, wo man sagt, ey, ich bin ein großer Fan davon, Menschen was nach Hause zu schicken. So, es muss halt gut gemacht sein. Und es funktioniert auch. Und Plakatwerbung, wir sind jetzt kurz vor einer Wahl. Warum machen die Parteien das? Nicht, weil sie irgendwie digital noch nicht verstanden haben, was Phase ist, sondern weil es halt eine Wirkung hat. So, und wenn eine Partei keine Plakate aufhängen würde, dann würde ich fast sagen, Hypothese in diesem Postleitzahlengebiet, da geht es dann schon um mehrere Prozentpunkte, die diese Partei nicht bekommt. Oder andere. Total. Und deswegen muss man auch sagen, okay, ne, das sind ja alles Maßnahmen, die irgendwo ihre Wertigkeit haben. Ich muss anfangen, diese Wertigkeit belegbar zu machen, um dann auch dieser Person, die dann sagt, oh, jetzt bin ich mal gönnerhaft und leg da 80.000 Euro fürs Jahr für 140 Länder auf, da muss man auch mal sagen, das ist zu wenig.
Ja.
So, wie soll das irgendwie funktionieren?
Nochmal in Richtung der Social Media Manager Position. Diese Paid-Kompetenz und auch dieses strategische Einsetzen von diesem Werkzeug zu distribuieren, und dann auch zu evaluieren, also auch zu sagen, ich habe jetzt mal also in 4 Wochen habe ich mal 12 Assets gemacht und die laufen jetzt mal in der Kampagne gegeneinander und ich kann quasi gezielt in einer fokussierten Zielgruppe Retargeting auf irgendein bestimmtes Content-Video, keine Ahnung was, aussteuern, welcher meiner Inhalte, welche Ansprache, Persönlichkeit drin, keine Headless-Video, Video stärker als Karussell, das testen zu können und da die Skills zu haben dafür, das ist die absolute Superpower, um nachweisen zu können, ob deine Arbeit wirksam ist, weil alles andere sind Golfplatzmetriken. Ob da jetzt auf dem Instagram-Account steht, dass das eine Reel so viele Dinge hat und keine Ahnung was, es ist vollkommen egal. Aber das statistisch sauber nachweisen zu können, ich habe eine Zielgruppe, da haben wir Content probiert, wir haben, und wenn du es ganz dumm machst und so gar kein Budget hast und sagst, ich mache es jetzt einen Monat so, dann kommunizieren wir mal 2-3 Monate entlang so einem Storytelling, einer Storyline und nach 3 Monaten guckst du, ob quasi die gleichen Videos von vor 2 Monaten jetzt besser funktionieren, also die Leute was gelernt haben, ein anderes Storytelling haben, einen bestimmten Begriff können. Das sind so ganz einfache Tests, aber dafür brauchst du Paid Skills. Und das ist jetzt keine Rocket Science, da muss ich jetzt nicht aufs Ads fahren und mir vom Mittags, ja, musst du auch, aber das hilft dir dann, aber wenn du es im ersten Jahr machst, bevor du auf dem Adscamp warst, dann musst du eineinhalb Stunden lang von Florian Litters den Vortrag anhören, wo du dann so denkst, okay, so tief im Adsmanager war ich dann auch noch nicht unterwegs, geil, aber das sind so ganz basic Skills, die man haben sollte und diesen Test and Learn notwendigen Skill, den du brauchst und auch dieses, jetzt sage ich Mindset, obwohl ich dieses Wort hasse, aber dieses Verständnis dafür, was bedeutet denn das, dafür brauchst du Paid, weil nur mit Paid kannst du es ja auch reproduzierbar an so eine definierte Zielgruppe aussteuern, weil sonst hast du halt immer so, oh, ich brauche einen neuen Algorithmus-Hack, damit der Algorithmus mich ausspielt.
Nee, dass ich einen Grund habe, es liegt nicht an mir, sondern an dem Algorithmus.
Ja, genau.
So. Emanzipiert euch davon. Das heißt, wir haben jetzt 2025, Peter, den Social Media Manager, so wie wir ihn kennen, wird es Ende des Jahres wahrscheinlich immer noch geben, aber das sind auf jeden Fall die Menschen, die jetzt händeringend sich Profil, Schärfe und Fokus verleihen müssen in ihrem Tätigkeitsbereich. Und wenn du jetzt gerade vor der Herausforderung stehst und sagst, oh, da gab es ganz viele Punkte, wie sagt man so neudeutsch, bei denen ich relaten konnte, dann ist das kein Problem, weil ich glaube, es ist eine hervorragende Situation, Dinge sehr schnell zu verändern und Wirksamkeit zu zeigen, weil ihr seid alle in den Rollen entsprechend an der ersten Linie der Digitalisierung, / Transformation in euren Unternehmen. Ja. Und wenn ihr möchtet, dass ihr euch mit so Menschen, die vielleicht vor den gleichen Herausforderungen stehen, wenn ihr euch mit denen connecten möchtet, wenn ihr die kennenlernen möchtet, wenn ihr den ein oder anderen Fachvortrag mitnehmt, dann ist der 15.9. der richtige Tag für euch, weil da findet das AdScamp statt und da könnt ihr den Peter nach seiner Moderation in den Pausen beim Vorabend-Event und beim Abend-Event festnageln, wie er denn sowas lösen würde. Oder ihr fragt ihn einfach per LinkedIn. Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt und sagt, ey, ich bin Social Media Manager, ich sehe das komplett anders, organic it is, Community Management, das reicht mir, um eine Marke erfolgreich zu machen, nachweisbar. Ich freue mich auf den Case und über die Diskussion, die wir dann führen, weil ich glaube, da gibt's noch einiges zu besprechen. Check. So. Peter, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für deinen Input.
Gerne.
Jederzeit. Und ich glaube, die ein oder andere Person hat ein paar Sachen mitgenommen, die ab morgen direkt helfen, Dinge besser und anders zu machen. Das ist sehr wertvoll. Dankeschön.
Ich schließe mit einem Stuttgart-Barre-Zitat. Ich hoffe, du hast noch viele Fragen, weil ich habe noch jede Menge Antworten.
Sehr gut. Diese Folge könnte unendlich gehen. Wir machen jetzt aber einen Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.